Den Text vom Popper haben wir letztes Mal abgeschlossen. Ich fasse noch einmal kurz diesen Rest zusammen, den wir da noch besprochen haben. Es ist um die Falsifikationisten gegangen, zu denen sich Popper selbst auch zählt. Und er versteht darunter solche Leute, die nicht die Wahrheit von empirischen Theorien verfechten, nicht einmal die Wahrscheinlichkeit, sondern einfach nur die Beobachtungen heranziehen wollen, um hypothetisch erhobene Theorien zu überprüfen. Ja, also anstelle einer Induktion vom Besonderen auf das Allgemeine oder von den einzelnen Beobachtungen auf die begründende Theorie, zieht er die Theorie nur als hypothetische Konstruktion einmal heran, vorläufig, und lässt sie an den Einzelfällen in der Beobachtung dann sich bewähren oder eben auch scheitern. Also grenzt er sich damit ab, auch gegen alle, die irrational gegen die Wissenschaft argumentieren oder einfach nur sie aus irrationalen Gründen ablehnen, ne? Sondern er hält dieser Irrationalität sehr wohl eine methodische Vorgangsweise entgegen. Ne? Also Überprüfung von Theorien anhand von Beobachtungen. Das ist sein Abgrenzungskriterium. Also die Methode ist sehr wohl mit dabei. Und von dieser Methode her und als Stütze dieser Methode zieht er immer auch noch den Gedanken der Wahrheit heran. Also die Wahrheit ist das Leitende und die Wahrheit heißt bei ihm, dass die Beobachtungen und die Theorien übereinstimmen. Das, was wir uns ausdenken als Gründe des beobachteten Geschehens, wird dann belegt oder eben widerlegt von dem, was wir in Experimenten oder Prognosen dann darüber von den Objekten her als Antwort bekommen. Und da meint er eben, die Idee einer objektiven Wahrheit sei eine regulative Idee, auf die wir eben zustreben, auch wenn wir sie möglicherweise nie erreichen werden. Das war also so der Text von Popper. Sie sehen das Abgrenzungskriterium gegenüber dem bloßen Aberglauben, auch wie es er auffasst, gegenüber der unverbindlichen Metaphysik, ist die empirische erfahrungswissenschaftliche Methodik. Ja? Mit der grenzt er sich ab gegen solche Irrationalismen. Oder vermeintliche Irrationalismen, muss man vorsichtshalber noch dazu sagen. Ja? Wir haben dann aber gesehen, dass die Idee einer objektiven Wahrheit noch viel tiefer ginge als bloß die Übereinstimmung von theoretischen Aussagen und Beobachtungen. Denn diese theoretischen Aussagen beziehen sich ja auf das, was den Beobachtungen zugrunde liegt. Ja? Also auf die Kräfte und ihre Gesetzmäßigkeiten, die selber aber nicht beobachtbar sind. Das haben wir ja schon anhand von Jung gesehen. Ne? Also in der Erfahrungswissenschaft gibt es die Problematik, dass sie die Gründe des Geschehens, des beobachtbaren Geschehens herausfinden möchte, dass sie aber genau in der Begründung, in der Überprüfung dieser Begründungen nicht zum Ziel kommen kann, weil die eigentlichen Gründe in der Erfahrung, in der Wahrnehmung, in der Beobachtung, auch wenn sie noch so wissenschaftlich ist, nicht auftauchen. Ne? Die Kräfte sind nicht beobachtbar. Jung nennt sie deshalb eben geheime Kräfte und Popper selbst ist sich dessen voll bewusst, dass diese Kräfte nicht in der Wahrnehmung auftreten. Aber eine Sicherheit der Erkenntnis wäre nur möglich, wenn wir eben diese Gründe des Geschehens auch wirklich erfassen könnten. Das ist aber in der Erfahrung nicht möglich. Und daher kann die Wahrheitssuche jetzt auf empirischer Methodik beruhend nie zum Ziel führen. Prinzipiell nicht. Ja, sonst kann auch keine Annäherung an die Wahrheit geben, weil wir den Vergleich mit der Wirklichkeit selber überhaupt nicht haben. Wir können also gar nicht sagen, ob wir näher oder ferner sind dieser Wahrheit. Das Kriterium der erfahrungswissenschaftlichen Theorien kann daher nicht die Wahrheit sein, auch wenn sich einige Forscher das einbilden. Ja, das kann schon sein, dass man es für Wahrheit hält, wenn es gut belegt ist und wenn es immer wieder bestätigt wird. Aber nach unserer Reflexion darauf sehen wir, es gibt hier keine Wahrheit, daher kann es auch gar nicht die Wahrheit selbst als Kriterium geben bezüglich der Theorien. Sondern faktisch ist das Kriterium immer nur ein praktisches, nämlich die Brauchbarkeit von Theorien. Ob wir es einsetzen können, ob es funktioniert, wenn wir danach vorgehen ob die Natur und die Menschen beherrschbar sind durch diese Art von Theorie. Also es muss funktionieren und dann verwenden wir es. Wenn es nicht mehr funktioniert, versuchen wir irgendeine andere, bessere Theorie zu finden. Also wir können das Risiko der Mittel etwas einschränken dadurch, aber ohne dass wir von der Erfahrungswissenschaft selbst her erklären könnten, warum das überhaupt möglich ist. Das funktioniert eben. Damit Schluss. Mehr können wir nicht erkennen, empirisch. Also von der Praxis her ist Erfahrungswissenschaft geprägt und ich habe Sie dann auch darauf hingewiesen, dass es in der Erfahrungswissenschaft einige Voraussetzungen gibt, die aus der Praxis stammen, die eben gesetzt sind, willentlich, nicht subjektiv willkürlich, sondern eben in einer Forschergemeinschaft, also verallgemeinert, intersubjektiv, aber doch Entscheidungen, die vorausgesetzt sind und die selber nicht mehr wissenschaftlich ausgewiesen sind. Ne? Das waren eine Handvoll Beispiele, die ich gebracht habe, dass die Kriterien der Klassifikation, ne? Also was sind die wesentlichen Merkmale, anhand deren wir bestimmte Bereiche der Erfahrung herausgreifen und zu einer ganzen Klasse machen. Ne? Diese Kriterien, die schwanken auch immer wieder, man kann es neu begrüßen und neu einteilen. Nicht? Also das ist keine wissenschaftliche Grundlage. Oder auch die Maßeinheiten, mit denen wir die Quantität messen jeweils in den verschiedensten Bereichen. Oder auch die Art der Überprüfung einer Theorie und wie streng, wie viele Bestätigungen müssen wir davon haben, um sie gelten zu lassen. Das ist auch etwas, was wir nicht wissenschaftlich bestimmen können. Oder die Einteilung der Wissenschaft selber in die verschiedenen Bereiche, auch das differenziert sich einmal so aus und es gibt dann wieder Überschneidungen und interdisziplinäre Zusammenarbeit und so weiter, aber es ist nie ganz klar abgegrenzt. Oder eben auch der Umgang mit Theorien, ob sie als falsifiziert gelten bei einer bestimmten Anzahl von Widerlegungen oder ob man sie immunisiert gegen Widerlegungen, irgendwelche Zusatzhypothesen einführt, damit sie trotzdem aufrecht bleibt, die Theorie. Nicht? Also das ist auch etwas, was nicht wissenschaftlich von vornherein begründet und belegt werden kann. Also es ist nur ein Konsens, der dahinter steht, der praktische Gründe hat, aber es ist keine Wahrheit, die dahinter steht. Trotzdem kann es funktionieren. Ne? Und immerhin ist es doch eine methodische Vorgangsweise, die Verallgemeinerung der Aussagen beansprucht und die prinzipiell unter dem Gebot der Allgemeingültigkeit steht und daher auch immer ihre Vorgangsweise überprüfbar für andere verfolgen muss. Ne? Das müssen andere das ebenfalls diese Ergebnisse erreichen oder zu einer neuen zu einer kritischen Auffassung kommen, die auch wieder überprüfbar sein muss. Insofern unterscheidet sich prinzipiell die Wissenschaft von der Meinung. Wir sind ja vorher bei der Meinung gelandet, von der Praxis her, und haben gesehen, das ist zu wenig, das ist zu subjektiv, aber wir haben demgegenüber dann eben eine Methode gefunden, die nicht mehr bloß in dieser Willkürlichkeit und subjektiven Sichtweise stecken bleibt. Trotzdem ist die Methodik der Wissenschaften in sich problematisch, haben wir gesehen. Wir haben auch ein bisschen am Rande dann noch über Geisteswissenschaften gesprochen und über Formalwissenschaften extra noch. Ne? Aber prinzipiell kann man sagen, die strengen Wissenschaften oder die als streng beurteilten Wissenschaften teilen sich wieder in Erfahrungswissenschaft und Formalwissenschaft. Ne? Diese beiden Seiten haben wir auch schon besprochen, warum die überhaupt unterschieden werden können vom Denken her, dass seine eigene Notwendigkeit dann herausabstrahiert aus den Inhalten. Aber es zeigt sich dann doch, dass eine Stärke und eine Schwäche jeweils mit einem dieser beiden Teile verbunden ist. In der Erfahrungswissenschaft haben wir zwar den Bezug zu den Objekten, zu den Gegenständen, gehen also übers Denken hinaus mit der Wahrnehmung, aber gerade deshalb fehlt uns die strenge Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit. Wir können eben immer nur begrenzte Teile beobachten und wir können, wie wir vorher gesehen haben, die Gründe als solche nicht nachweisen. Es bleibt alles immer nur in der Wahrscheinlichkeit stecken, was wir vorhersagen können. Die Erklärungen als solche, die Gründe, die wir angeben, sind ohnehin nur Konstruktionen des Denkens. Auf der anderen Seite, in der Formalwissenschaft haben wir zwar diese Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit, diese Stringenz, aber wir haben keinen Bezug zu den Gegenständen. Ja? Wenn wir uns auf die Gegenstände beziehen mit formalwissenschaftlichen Mitteln, dann wird die Aussage, die formale Aussage in sich schon wieder unsicher. Wir können es natürlich in der Erfahrungswissenschaft verwenden, aber sie verliert dann ihre Notwendigkeit, ihre formale Sicherheit. Anhand dieser beiden Teile der Wissenschaft kann man natürlich jetzt auch eine Idealwissenschaft konzipieren, prinzipiell sich ausdenken, die Stärken beider Seiten kombiniert. Und das wäre eine allgemeingültige und notwendige Erkenntnis von den Gegenständen selbst. Ja? Da nehmen wir eben nur die beiden wirklich positiven Seiten heraus. Ne? Es müsste eine Erkenntnis sein, in der die Wahrheit als Übereinstimmung von Denken und Gegenstand, ne? Von Denken und Sein vollkommen zum Ausdruck kommt. Ja? Es müsste Denken und Sein vollkommen zusammenfallen in einer Erkenntnis, in einer wahren Erkenntnis. Und allein schon, dass wir die beiden Arten der Wissenschaft miteinander vergleichen können und hier eine dritte Art herausholen können, zeigt schon, dass noch etwas darüber steht. Ich habe Sie darauf hingewiesen, dass unser Denken natürlich auch noch über diesen beiden Wissenschaften steht. Und prinzipiell haben wir von dort her dann die Möglichkeit, Wissenschaft absolut zu begründen oder zumindest zu überprüfen, ob hier eine ideale Wahrheit möglich ist. Und von diesem Anliegen her sind wir dann zu Descartes weitergegangen, der eben versucht hat, die Wissenschaft, wie es damals eben gehandhabt wurde, aber immerhin schon die Anfänge der europäisch-neuzeitlichen Naturwissenschaft, ne, diese Wissenschaft absolut zu begründen. Und von dieser Begründung her dann eben konsequente Wahrheit über die Welt zu gewinnen. Diesen Versuch haben wir uns letztes Mal schon angesehen, und zwar in dem Text aus dem Discours de la Méthode. Und haben da hier eben den vierten Abschnitt herausgenommen. Wir sind gerade mit dem Text fertig geworden letztes Mal. Ich gebe Ihnen noch einmal eine kurze Zusammenfassung, worum es hier gegangen ist. Im ersten Abschnitt wird gleich einmal prinzipiell geht es um die metaphysischen Grundlagen der Wissenschaft. Es wird hier noch nicht die Wissenschaft selbst betrieben, die soll erst darauf aufbauen. Es geht um die metaphysischen Grundlagen und die Methode, mit der Descartes sich dieser Grundlage nähert, ist der Zweifel. Er setzt den Zweifel methodisch ein, also nicht eine Verzweiflung in praktischer Hinsicht, sondern ganz gezielt eingesetzt, um etwas zu erreichen, was dann nicht mehr bezweifelbar ist. Das ist sein Versuch und seine Hoffnung, dass er auf etwas stößt, was sich jeglichem Zweifel widersetzt. Und da geht er in verschiedene Bereiche durch, wie wir gesehen haben, beim ersten Absatz gleich auf Seite 1. Die Sinne schreibt er gleich einmal ab, weil uns die manchmal täuschen. Also er will nicht zeigen, dass jeder Sinneseindruck falsch ist, sondern nur wenn manchmal Täuschungen auftreten, dann schließt er gleich diesen ganzen Bereich der Erkenntnis aus. Als zweites führt er an das logische Schließen, was so viel meint wie die gesamte formale Wissenschaft. Geometrie erwähnt er hier, natürlich auch Arithmetik ist mit einbezogen und die Logik ist auch mit drinnen. Ne? Und auf die kann er sich deshalb nicht verlassen, weil prinzipiell Fehlgriffe auftreten können, ne? Weil falsche Schlüsse gezogen werden. Daher eliminiert er auch gleich diesen ganzen Bereich der formalen Wahrheiten und ihrer Begründungen. Als drittes führt er hier an, dann den Bereich des jeweiligen Erlebens, die empirische Situation, in der wir uns befinden, ob die wirklich so ist, wie sie uns erscheint, und führt dagegen dann das sogenannte Traumargument ins Treffen. Alles, was wir empirisch erleben, was uns begegnet, könnte auch geträumt sein. Daher gibt es hier keine sichere Wahrheit. Wir müssen auch das ausschließen. Und es bleibt ihm schließlich übrig, nur mehr die Wahrheit, ich denke, also bin ich. Wenn ich auch noch so sehr zweifle, so muss ich doch selber Sein und Denken, um diesen Zweifel durchführen zu können. Bezweifle alle meine Bewusstseinsinhalte auf den verschiedenen Ebenen, aber ich selbst als denkendes Wesen muss vorausgesetzt bleiben. Wenn ich das wieder bezweifle, dann denke ich schon wieder und bestätige mein Denken. Also meine Aussage, ich denke, daher bin ich. Im zweiten Absatz dann versucht er dieses Prinzip genauer zu bestimmen, das er da erreicht hat. Was ist das eigentlich, dieses Ich? Und stellt sich heraus, die wesentliche Bestimmung dieser Substanz, wie er es gleich nennt, ist das Denken selbst. Das gehört notwendigerweise zum Ich, nicht? Und daher kann er das Ich als eine denkende Substanz bestimmen. Und zugleich meint er auch, sei das ein Beweis für die Unsterblichkeit der Seele. Dieses Ich, dieses reine Denken, diese einzige Bestimmung, ist vom Körper unabhängig und seine Akzidenzien sind nur die Bewusstseinsinhalte, die auf irgendeine Weise eben vorhanden sind. Das sind die Eigenschaften, die diese Substanz eben hat. Nämlich die unwesentlichen, wechselhaften Eigenschaften. Die wesentliche Bestimmung ist das Denken selbst. Von dieser ersten Einsicht leitet er dann ein Wahrheitskriterium ab, ne, und er sagt, alles, was ich ebenso klar und deutlich erkennen kann, wie das ich denke, das kann auch wahr sein. Ne. Also klar und deutlich, das heißt eben, was unmittelbar vorliegt wie eine Wahrnehmung, die wir direkt erleben, ne, das eine Merkmal, das klare, und andererseits, was lauter solche klare Merkmale hat, dass wir es eindeutig von anderen unterscheiden können, das ist das Deutliche. Und das meint er eben, sei beides im Falle des Sum Cogitans gegeben. Das ist eben eine klare und deutliche Einsicht und diese Art von Einsicht gilt dann auch für anderes. Von hier aus schließt er dann gleich über dieses Sum Cogitans hinaus. Das ist das noch nicht die letzte Begründung bei ihm, sondern das Ich weiß sich selber noch als ein Endliches. Es ist nicht vollkommen und schließt daher über sich hinaus auf ein vollkommeneres Wesen, wie er hier zuerst formuliert, aber genau genommen auf Gott. Und er meint, alles, was wir über uns selbst hinaus denken können und was diese Vollkommenheit hat, muss auch wirklich sein, deshalb, weil das, was vollkommener ist als ich, nicht aus meiner eigenen Beschränktheit stammen kann. Also dieser Gedanke, ein vollkommeneres Wesen noch außer mir, der kann nicht aus meiner eigenen Unvollkommenheit gewonnen werden und auch nicht aus den Akzidenzien, aus dem Wissen von verschiedenen Dingen, die ich habe. Das ist alles begrenzt und endlich. Aber das vollkommene Wesen als solches ist von dort her nicht zu erklären, auch der Gedanke nicht. Daher muss es dieses Wesen wirklich geben. Gott muss wirklich sein, weil wir einen Begriff von ihm haben. Der Begriff kann nicht aus uns, aus unserer Endlichkeit oder aus irgendeiner anderen Endlichkeit stammen. Er gibt in diesem Absatz dann auch noch ein paar Eigenschaften dieses Gottes an, Bestimmungen, nämlich unendlich, ewig, unveränderlich, allwissend, allmächtig und geht dann weiter auch noch die Verbindung mit einem Körper abzulehnen, weil das auch eine unvollkommene Zeit, die man Gott nicht zuschreiben kann, und führt dann weiter zu einem anderen Gottesbeweis noch. Auf Seite 2 sind das die letzten zwei Absätze dann. Zuerst einmal meint er, die Gewissheit der geometrischen Einsichten, die Winkelsumme im Dreieck zum Beispiel, die sei durch das klare et distinkte gestützt und korrekt, ne? Und ebenso oder noch klarer und deutlicher sei aber das Dasein Gottes. Ja? Was da drinnen steckt, ist in der sogenannte ontologische Gottesbeweis, dass nämlich in diesem Ens Realissimum alle Vollkommenheiten oder Realgehalte drinnen sein müssen und daher auch das Sein. Ne? Im Begriff dieses gesamten Seienden, dieses umfassenden Seienden, was alles einschließt, muss das Sein selber auch enthalten sein. Das ist ein Argument. Und daher ist das Dasein mit dem Begriff immer auch schon verbunden. Das ist eine logische Verbindung, so wie der Kreis rund sein muss. Nicht? Im Weiteren geht es dann sehr viel darum, dass die Verstandeserkenntnis über der Erkenntnis der Sinne und der Einbildungskraft steht, also über aller bildhaften Erkenntnis. Aus dem Text habe ich letztens schon darauf hingewiesen, geht das nicht sehr gut hervor, weil die Übersetzung schlecht ist. Ne? Aber immer wenn es um formale Wahrheiten und um Gott und die Seele geht, schreibt Descartes Idee, und wenn es um irgendwelche anschaulichen Inhalte geht, dann schreibt er Vorstellungen. Bestenfalls verwendet er noch den Begriff Gedanken für beides zusammen, ne, wo man dann erst schauen muss, was das eine, was das andere ist. Ne? Also das geht aus der Übersetzung sehr schlecht hervor. Da müssten Sie andere Übersetzungen heranziehen. Aber er meint eben, die Seele und Gott, die sind nie in den Sinnen gewesen, die sind nicht bildlich vorstellbar, die können wir daher auch nicht mit der Einbildungskraft oder mit den Sinnen erkennen wollen. Das wäre völlig verfehlt. Da müssen wir uns eben dem Verstande zuwenden oder in dem Denken, dem reinen Denken. Im zweiten Absatz auf Seite 3 bekräftigt er das noch einmal, dass eben die äußeren Dinge, zum Beispiel Erde, Gestirne oder also Körper, viel unsicherer sind als Gott und die Seele, weil es eben hier das Traumargument gibt, und kommt dann aber auch zu dem Ergebnis, dass jegliche klare und deutliche Erkenntnis nur dann gültig ist, wenn es Gott gibt. Ja? Weil eben diese klare und deutliche Erkenntnis von Gott eingegeben ist. Ja, dann noch einmal im letzten Absatz wesentlich der Hinweis, dass prinzipiell die Verstandeserkenntnisse höherwertig sind als die aus der Sinnlichkeit und der Einbildungskraft. Ne? Ja, das war so im Großen und Ganzen der Inhalt. Wir haben gesagt, wir wollen es zuerst einmal verstehen, ne? Und dann können wir uns der Kritik zuwenden. Die Seele als solche, unsere Seele, ist nicht ganz vollkommen, weil sie, das ist ganz zum Schluss, nicht? Unsere Erkenntnis, unsere Gedanken sind nicht ganz vollkommen, weil wir eben mit unserer Seele durch einen freien Akt Gottes mit einem Körper verbunden sind. Nicht? Das wäre nicht nötig, die Seele wäre auch für sich allein lebensfähig, meint Descartes, aber undurchschaubar, warum hat es eben Gott so gesetzt. Er hat uns eben verbunden mit einem Körper und deswegen sind wir unvollkommen. Sie erinnern sich, er hat die Verbindung von Körper und Geist als Unvollkommenheit bezeichnet, schon vorher auf Seite 2, zweiter Absatz. Und daher gibt es aber auch diese beiden Arten von Erkenntnis, eben auf der einen Seite das Denken als solches, die formale Erkenntnis, und auf der anderen Seite das verworrene Erkennen der Sinne und der Einbildungskraft, das bildliche Erkennen. Ja, das ist ein wesentlicher Unterschied, den er hier immer wieder hervorhebt und betont. Und daher gibt es eine echte, klare und deutliche Erkenntnis nur von den formalen Wahrheiten. Ja, und das hat er am Anfang schon geschrieben, ne, das kommt darauf an, welche Wahrheiten nun wirklich klar und deutlich zu erkennen sind. Das ist gleich das ist die falsche Seite. Das ist gleich am Anfang, auf der Seite 1, der dritte Absatz, das Ende. Ne? Die Schwierigkeit besteht darin zu erkennen, welche wir deutlich einsehen. Und das ist auch so ein Hinweis auf den Unterschied zwischen Verstandeserkenntnis und bildhafter Erkenntnis. Wir sehen, diese Aufwertung des Denkens ist eine ganz bestimmte Position im philosophischen Bereich und wird auch dann später insgesamt als Rationalismus bezeichnet. Also Descartes ist einer der Rationalisten, weil das Denken eben in vieles höherwertig ist als die empirische Erkenntnis oder eben die sinnliche, speziell sinnlich, auf Sinnlichkeit bezogene Erkenntnis. Und daher sind auch die wesentlichen Bestimmungen der ausgedehnten Gegenstände, ja, also der Dinge in Raum und Zeit, der Körperdinge, die wesentlichen Bestimmungen sind das, was man die primären Qualitäten nennen könnte. Also das, was sich mathematisieren lässt. Das ist also die Gestalt, die Größe, die Zahl, Anzahl, ne, die Lage, also Relation zu anderen, die Lage im Verhältnis zu anderen auch, die Bewegung und die Dauer, also auch Zeit kommt da hinein. Alle diese Eigenschaften ausschließlich der sinnlichen Qualitäten. Ne? Die sinnlichen Qualitäten, die bezogen sind auf unsere Sinnesorgane, das sind die sekundären Eigenschaften. Ne? Die sind nur verworren erkennbar. Das eigentliche, wesentliche an jedem Gegenstand sind diese primären Qualitäten. Und Sie sehen schon, dass Descartes damit im Grunde genommen die Position der Erfahrungswissenschaft einnimmt. Das Wesentliche an den Dingen sind eigentlich diese Gründe, diese Kräfte, die wir uns ausdenken in einer möglichst geometrisch-mathematischen Form. Das Musterbeispiel, die Newtonsche Dynamik, die wir ja an dem Text von Popper ein bisschen besprochen haben. Das sind alles geometrische Zusammenhänge, oder soll es zumindest sein. Es wird beansprucht, dass wir in der Erfahrung einerseits beobachten, aber andererseits mit unserem Denken den eigentlichen Hintergrund dieser Beobachtungen erfassen können. Und das geht auch unter anderem, Descartes ist nicht der Einzige, aber auch unter anderem auf Descartes selbst zurück. Weil er in dieser Weise die Verstandeserkenntnis überbewertet oder dementsprechend aufwertet. Und sich, man könnte sagen, der Illusion hingibt, dass wir damit in den Gegenständen wirklich die Hintergründe und das eigentliche Wesen erfassen können, oder anders gesagt, dass wir die Wirklichkeit erfassen können durch das Denken. Das ist eine Position, die sich in der Tradition der Philosophie vor allem bei Platon findet. Aus Zeitgründen haben wir den Platon nicht herangezogen, das ist schon ein bisschen zu viel geworden. Aber dort hätten wir es auch ganz deutlich gesehen, was den Dingen zugrunde liegt, das sind Ideen. Ja? Etwas, was wir nur geistig erfassen können. Und das ist das eigentlich Bleibende, was nicht im Strudel der sinnlichen Veränderungen untergeht. Ja, das ist das Bleibende. Und so ähnlich tritt es auch bei Descartes wieder auf und passt dann gut hinein in diese Welle des Platonismus, die da zu Beginn der Neuzeit in den westlichen Bereich Europas eingeströmt ist. Ne? Aber wir haben natürlich schon vorher gesehen und besprochen, dass die Erfahrungswissenschaft ihre Grenzen hat. Ne? Und daher können wir vermuten, dass bei dieser Art von Grundlegung durch Descartes auch irgendetwas faul sein muss. Ne? Also wenn er in der Weise dann glaubt und auch wirklich versucht und durchführt, Wissenschaft von der Welt leisten zu können, gestützt auf diese absolute Fundierung, ne, dann ist für uns schon klar, nach all dem, was wir über die Erfahrungswissenschaft gesagt haben, dass das nicht zutreffend ist. Ne. Erfahrungswissenschaft hat ihre ganz entschiedenen Grenzen und Schwächen. Daher müssen wir uns jetzt auf den ganzen Text noch einmal kritisch beziehen. Es gibt hier einige Fehler in dem Text, die Descartes später in den Meditationen, die 4 Jahre später rausgekommen sind, ausbessert. Ja, das ist noch ein bisschen ausgegoren, dieser Diskurs, aber er gibt eine gute Zusammenfassung. Ne? Die Korrekturen sind zuerst einmal bezogen auf die Darstellung des Zweifels, was hier ja in einem Absatz ganz kurz geschieht, was Descartes dann in den Meditationen über viele Seiten ausbreitet. Und außerdem ordnet er diesen Zweifel besser, nämlich er beginnt bei den Sinnen, geht aber dann von den Sinnen zur jeweils erlebten empirischen Situation weiter und dann erst darüber hinaus zu den formalen Wahrheiten. Ne? Und findet dann jeweils etwas, woran das bezweifelt werden kann, warum es bezweifelt werden kann. Ne? Aber das Erleben ist abhängig vom Traumargument, ne, wird vom Traumargument her bezweifelt. Nur die formalen Wahrheiten, das geht auch so aus diesem Text hervor, sind ja über den Traum und Wachen anzusiedeln. Ne. Auch wenn wir im Traum einen Beweis entdecken, einen geometrischen Beweis, dann behält das eine Gültigkeit. Wir sehen ihn nur meistens nicht so deutlich ein, aber wenn wir dann im Wachen noch einmal darauf zurückkommen, sehen wir, das ist richtig. Ne. Also diese Beweise, diese formalen Wahrheiten sind unabhängig von Traum und Wachen. Und daher werden sie dann auch in den Meditationen erst an dritter Stelle angesprochen. Ein anderer Fehler, den er hier macht und der eigentlich recht auffällig ist, er spricht, nachdem er die Endlichkeit des Ich-Denke konstatiert hat, zuerst einmal immer von einem vollkommeneren Wesen. Ja? Vielleicht ist Ihnen das auch aufgefallen. Das ist nur ein Komparativ. Ja? Vollkommener als ich in meiner Endlichkeit kann bald etwas sein und muss deswegen nicht schlechthin vollkommen sein. Ja? Das ist nur eine gewisse Steigerung, die immer noch im Endlichen bleiben kann. In den Meditationen macht er das nicht so. Da schließt er eben vom endlichen Ich auf ein absolutes, oder wie er es dann dort nennt, auf ein unendliches Wesen. Ne? Und bringt zugleich den Superlativ. Dieser Zwischenschritt mit dem Komparativ, der fällt dann dort weg. Ein ganz entscheidender Fehler, den er hier noch macht, der Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, ne? Ich weiß, ein Kollege hat mich letztes Mal schon daraufhin angesprochen, nach der Vorlesung, ein ganz entscheidender Fehler ist der, dass wir zuerst das Wahrheitskriterium serviert bekommen, abgeleitet aus dem Sum Cogitans, ne? Klare et distincte, und nachher, um einiges später, heißt es dann erst, dieses Wahrheitskriterium gilt nur dann wirklich, wenn wir Gott annehmen. Ja? Zuerst haben wir es schon einmal und dann schließen wir von diesem Erkenntnis her, von diesem klare Distinkte her, auf Gott. Ne? Wir betreiben den Gottesbeweis aus dieser Einsicht heraus und dabei sollte eigentlich, nach Descartes eigener Darstellung, dieses klare Distinkte nur durch Gott überhaupt funktionsfähig sein. Ne? Wir haben aber noch gar nicht bewiesen, wenn man schon das klare Distinkte heranziehen, und zwar methodisch heranziehen, um Gott zu beweisen. Ne? Also ist hier ein Zirkelschluss drinnen. Ja? Wir können eigentlich Gott nicht beweisen, wenn das klare Distinkte noch nicht wirklich greift. Ne? Wenn es noch nicht durch Gott belegt ist. Der Gottesbeweis selber würde dann eben unsicher. Und dann kämen wir überhaupt nie raus aus der Unsicherheit. Ne? Also das ist ein Fehler, den Descartes in den Meditationen nicht mehr macht. Ja? Das bessert aus. Dort ist es so, dass er die formalen Wahrheiten durch einen trügerischen Gott bezweifelt. Ja? Es könnte sein, dass alles das uns täuscht, was wir unmittelbar für richtig halten, ne? Weil wir Geschöpfe eines trügerischen Schöpfers sind. Ja? Und daher können wir mal diese Wahrheiten bezweifeln. Dann kommt aber das Sum Cogitans und das geht noch über den Genius Malignus, über diesen trügerischen Gott hinaus, ne? Und gewinnt seine Einsicht trotzdem. Ne? Da sagt er dann, ja, täusche mich, dieser Gott, täusche mich so viel er kann doch nicht verändern, dass ich bin, solange ich denke. Ja? Und dann macht er erst seinen Trick mit dem Wahrheitskriterium, und zwar so, dass er sagt, wir können jetzt von diesem Ich denke und seiner Klarheit und Distinktheit zumindest auf eine Handvoll formaler Wahrheiten schließen und sie absichern, nämlich soweit wir sie mit einem Blick überschauen können. Ja? Also da lässt er was über. Wir sind endlich, wir können nicht alles überschauen, aber sofern wir jetzt uns prüfend darauf richten können, ist der Genius Malignus ausgeschlossen. Kann er da nicht eingreifen. Ne? Und mit dieser Handvoll von formalen Wahrheiten, die überbleiben, kann er dann seinen Gottesbeweis führen. Und wenn Gott dann bewiesen ist, dann ist er eben auch als wahrer Gott bewiesen, als einer, der nicht täuscht. Ne? Und damit ist der Genius Malignus dann außer Kraft gesetzt. Ja? Das ist so ein kleiner Umweg, Sie müssen das nicht sich merken, aber ich weise Sie nur darauf hin, dass Descartes hier einen relativ komplizierten Umweg macht, um aus diesem Zirkel herauszukommen. Ne? Dass man Gott eigentlich schon bewiesen haben muss, um ihn dann stringent beweisen zu können. Ja, das sind die Fehler, die Descartes ausbessert. Ne? Aber es gibt natürlich noch viel grundlegendere Probleme in diesem Text, auf die ich jetzt noch schön langsam zu sprechen kommen möchte. Zuerst einmal müssen wir darauf achten, dass das Ergebnis des methodischen Zweifels in sich etwas ungenau bzw. auch in sich problematisch ist, insofern, als hier eine Zweiteilung auftritt. Auf der einen Seite ist das Zusammenfallen von Denken und Sein nur im Sum Cogitans möglich. Ja? In diesem Ich denke. Nur in dem, was er die denkende Substanz nennt. Ja? Das ist unbezweifelbar, weil wir durch unser Denken und unser Zweifeln es immer wieder nur bestätigen. Ja? Das dominiert über alle Inhalte. Aber die Inhalte sind vorerst einmal alle bezweifelbar. Ja? Durch die sind wir ja alle durchmarschiert. Auf den verschiedenen Ebenen. Also haben wir hier eine Differenz zwischen dem Denken selber, das als solches unbezweifelbar ist, und allen Inhalten, die bezweifelbar sein sollen. Ja? Das Denken selber ist aber jetzt klarerweise kein Inhalt. Ne? Weil sonst wäre es ja schon bezweifelbar, sonst würde es ja den Zweifel zum Opfer fallen. Ne? Es werden ja alle Inhalte bezweifelt. Also das Denken selbst ist was anderes, ist kein Inhalt. Die Inhalte wieder umgekehrt in ihrer Bestimmtheit und die bestimmten Zusammenhänge, die sind alle dem Zweifel unterworfen. Wenn das aber so ist, dann müsste ja auch an dem methodischen Gang des Zweifels gezweifelt werden können. Ja? Der ist ja auch inhaltlicher Art. Wir gehen durch die Sinne durch, durch die empirische Situation hindurch, durch die formalen Wahrheiten hindurch, das sind ja alles Inhalte. Ne? Und die alle bezweifeln wir mit gewissen Argumenten und diese Argumente sollen ja auch zutreffend sein. Und wenn wir diese Argumente gar nicht einsehen könnten, weil alle inhaltlichen Aussagen bezweifelbar sind, ne, dann könnte man den ganzen methodischen Zweifel nicht durchführen. Dann könnte man überhaupt nicht auf dieses Ergebnis kommen, dass das Sum Cogitans vorausgesetzt ist. Also, wenn das Sum Cogitans methodisch erreicht wird, dann setzt diese Methode selber schon ein konsequentes Denken voraus. Ne? Und nicht erst im Sum Cogitans selber kann dann die Konsequenz des Denkens eintreten. Es ist zwar so bei Descartes, dass er ja nicht nachweist die Falschheit aller bestimmten Inhalte. Ne? Sondern wie wir gesehen haben, er ist da recht großzügig, wenn ein bisschen ein Verdacht besteht, dann schreibt er gleich einen ganzen Erkenntnisbereich ab. Ne? Also er muss hier nicht inhaltlich genau nachweisen, was nicht passt, sondern er kann da gleich mit großen Schritten die Sinne und die empirische Situation und die formalen Wahrheiten weglassen. Ne? Aber trotzdem geht er darin etwas zu weit, denn er müsste ja irgendwelche allgemeinen einsichtigen Zusammenhänge übrig lassen. Ne? Weil sonst könnten wir den ganzen methodischen Zweifel nicht durchführen. Ja? Also bestimmte einfache Einsichten, wie er es dann später in den Meditationen also macht, mit seinem, was er unmittelbar auf einen Blick überschauen kann. Ne? Das, da lässt er was übrig, aber hier eben nicht noch. Aber wenn wir überhaupt argumentieren können, dann müssen uns gewisse einfache Wahrheiten zumindest völlig klar sein. Die Argumentschritte müssten uns dann klar sein, sonst können wir überhaupt nicht philosophieren und auch sonst keine Argumente austauschen. Der Zweifel kann also nicht diese Ebene des allgemeinen, formalen und überempirischen Gedankenganges betreffen. Der Zweifel kann konsequenterweise nur die konkrete Einzelperson betreffen, auf die Descartes sich ja auch bezieht, wenn er sagt, beim Schließen machen die Leute Fehler, ne? Passieren Fehlgriffe, es werden falsche Schlüsse gezogen. Ne? Also bezieht er sich eigentlich auf die einzelne Person, die halt als solche nicht felsenfest verankert ist in der Wahrheit. Aber oder die irgendwie beeinträchtigt ist, sich gerade schlecht konzentriert, unausgeschlafen ist oder sonst etwas. Ne? Das sind zufällige Nebenumstände, worauf sich der Zweifel bezieht. Aber prinzipiell muss es bei genauer Prüfung intuitiv einsichtige Zusammenhänge geben, die uns klar sind. Sonst können wir überhaupt nicht argumentieren. Also zum Beispiel jetzt führt er das Abzählen von vier Seiten des Quadrates an, ne, in den Meditationen. Das macht das gerade. Man könnte, und er sagt dazu, oder noch Einfacheres. Ne, also wie zum Beispiel das Zählen überhaupt. Ne, das sind doch Einsichten, die wir intuitiv fixieren können. Und, entstehen daraus, dass wir überhaupt aus dem Denken die empirisch ungesicherte Seite weg abstrahieren und nur mehr die Formalität übrig lassen. Ne, das haben wir ja schon besprochen. Wir haben es auch damals argumentativ besprochen und hätten diese Argumente gar nicht einsehen können, wenn wir alles so massiv bezweifeln müssten, wie Descartes es hier betreibt. Also kann man sagen, dass diese Selbstgewissheit des Ich, wie Descartes sie entwickelt hat und nachgewiesen hat, von vornherein bei ihm eigentlich nur eine evidente Einsicht unter vielen anderen sein kann. Ne? Also nicht die einzige, wie es bei ihm rauskommt, sondern es ist ihm eine unter vielen. Und die vielen sind auch schon mitbeteiligt, wenn wir dorthin kommen zum Sunkovidanz. Ne? Wir sind im methodischen Zweifel schon mitbeteiligt. Und insofern kann man sagen, dass dieses Sunkovidanz sich von gewissen Inhalten gar nicht so deutlich unterscheidet. Ne? Wird ja bei Descartes eben auch als Inhalt angesetzt, ne? Fälschlicherweise. Aber es unterscheidet sich gar nicht so sehr. Es ist auch eine Einsicht, die wir zum Beispiel auf formalem Gebiet mit dem Zählen oder mit logischen Zusammenhängen jederzeit nachvollziehen können, ne? Wo es genau solche Klarheit und Eindeutigkeit gibt und solche Evidenz gibt. Also hier ist eigentlich die Grenze gar nicht so deutlich. Es ist jetzt die Frage, was steht denn dahinter, dass es so plausibel ist, dass es hier einen totalen Unterschied gibt. Ne? Zwischen dem unbezweifelbaren Sunkovidanz und den bezweifelbaren Inhalten. Die Bezweifelbarkeit selbst als solche kann es eigentlich nicht sein, sondern was wirklich dahinter steht und was die Berechtigung dieses Unterschieds ausmacht, ist das, dass dieses Ich denke, das Denkende als solches, allen seinen Inhalten vorausgesetzt ist. Sie erinnern sich an den Anfang des Semesters, wo wir über die Reflexion gesprochen haben, da ist das schon recht deutlich hervorgekommen. Das Ich denke als solches ist kein Inhalt mehr, sondern ist das, was die Inhalte in sich hat. Es ist nicht inhaltlich. Es ist was anderes. Kann daher selbst kein Inhalt sein. Das ist jetzt eine negative Bestimmung, dass es kein Inhalt ist. Ne? Sodass also das wesentliche Merkmal dieses vorausgesetzten Denkens die Unbestimmtheit ist. Es ist nicht Inhalt. Ne? Es hat keine besonderen Bestimmungen in sich, sondern es ist immer das, was all diesen besonderen Bestimmungen und ihren Zusammenhängen noch übergeordnet ist. Ja? Also das ist etwas, was Descartes überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt. Die Unbestimmtheit des Sunkovidanz. Ja? Dieses vorausgesetzten Denkenden. Das nimmt er nicht zur Kenntnis, sondern er macht es gleich zu einer bestimmten denkenden Substanz. Ja? Zu einer Res Cogitans, zu einer Sache. Und er meint denn, dass er damit sogar schon die unsterbliche Seele bewiesen hätte. Ja? Substanz, das Denken oder die denkende Einheit und die Akzidenzien, die dazukommen, sind dann die Bewusstseinsinhalte, die er dem sehr wohl zugesteht. Ne? Der kann sogar sagen, ich gehe spazieren, daher bin ich. Ne? Das ist ganz gleich. Irgendwelche Inhalte in unserem Bewusstsein eben, ne? Die gehören wechselweise halt zur Substanz dazu. Aber wesentlich ist sie eben ein Ding, eine eingeschränkte Einheit. Ne? Und die setzt er als solche schon an und missachtet damit, dass sie eigentlich ganz unbestimmt vorausgesetzt ist. Dass sie gerade überhaupt kein Inhalt ist, auch nicht eine abgrenzbare Substanz. Aber eben deshalb, weil er es so bestimmt ansetzt, kann er auch das Wahrheitskriterium draus holen und auf andere bestimmte Inhalte übertragen. Das ist wieder der Vorteil, den er davon hat. Dass er das Sunkovidanz selber schon in einer bestimmten inhaltlichen Weise ansetzt und von dort her dann andere bestimmte Inhalte in den Stand der Klarheit und Distinktheit erheben kann. Aber wenn er die Unbestimmtheit des Denkens ernst genommen hätte, dann könnte daraus nichts ableiten, Inhaltliches, ne? Klarerweise. Von der Unbestimmtheit des Denkens her kann man nicht sagen, diese oder jene Regel wird dadurch bestätigt. Dieser oder jener Zusammenhang muss notwendig sein. Wenn wir auf der anderen Seite nur diese Unbestimmtheit haben, ne? Das ist zu wenig. Aus dem folgt inhaltlich nichts. Das Einzige, was daraus folgt, ist, dass die Inhalte im Bewusstsein, ne? Dass sie Bezug aufs Bewusstsein selber haben. Und dieses Das als solches ist auch wieder völlig unbestimmt. Es ist gleichgültig, welcher Inhalt es ist. Ne? Die inhaltliche Bestimmung, das Was der Inhalte, wird dabei völlig aufgehoben. Bleibt nur das bloße Das übrig. Ne? Also er konnte damit auch nicht in Wirklichkeit, wenn er es genau genommen hätte, hätte er von dieser Unbestimmtheit des Denkens her auch nicht die formalen Inhalte wieder abstützen können. Ne? Und behaupten, dass die jetzt eine Wahrheit geben, die klar und deutlich einzusehen ist. Denn entweder sind diese formalen Wahrheiten überhaupt nie bezweifelbar gewesen, ne? Wie wir gesagt haben, das muss immer schon eine intuitive Gewissheit im Argumentieren vorhanden sein, ne? Dann hätte man es ja überhaupt nie aus den Angeln heben können. Eine gewisse Basis von Argumentationszusammenhängen muss immer bleiben, ne? Dann hätte es auch nicht weiter bestätigen brauchen. Oder wenn er es aber einstuft als bezweifelbar, dann kann er es nicht von der Unbestimmtheit des Denkens her wieder in Kraft setzen. Ne? Weil aus der folgt nichts Inhaltliches. Auch keine formalen Inhalte oder formalen Regeln. Ne? Also hier kommt er eigentlich in eine Problematik herein, die er selber nicht durchschaut. Ja? Diese Unbestimmtheit des Denkens, das da vorausgesetzt ist. Und er geht eben auf seine Weise damit um, und das hat sich dann im Laufe der Entwicklung noch viele Male geändert. Die Nachfolger von Descartes sind in sehr verschiedener Weise dann auf dieses Sum Cogitans eingegangen. Und wir werden dann sehen, wenn wir über Descartes hinausgehen, bei Schelling, dass das eine ganz spezifische Art von prinzipiellen, absolutem Drum sein kann oder jedenfalls philosophisch so aufgefasst werden kann. Das werden wir dann erst am Schelling-Text sehen. Ja? Aber bleiben wir jetzt noch ein bisschen bei Descartes und bei dieser Problematik, die Descartes selber gar nicht gesehen hat. Ja? Wenn wir das Denken in dieser Unbestimmtheit einmal zur Kenntnis nehmen und sagen, es ist eben nicht Inhalt, dann ist natürlich auch die Frage, ob es nicht sonst wenigstens irgendeine positive Bestimmung hat. Ne? Wenn wir es nur unbestimmt lassen, dann könnten wir im Grunde genommen überhaupt nichts davon aussagen. Ne? Es müsste doch irgendeine Bestimmung noch haben, die wir ihm zusprechen können, außer der bloßen Unbestimmtheit. Ne? Und hier hat Descartes schon in gewissem Sinn recht, wenn er sagt, das Sum Cogitans ist der Träger der Akzidentien. Ja? Es liegt ihnen zugrunde. Er nennt es eben seine Substanz. Und wir können auf jeden Fall insofern mitmachen, als wir sagen, das Bewusstsein ist das, was die Bewusstseinsinhalte trägt und hat. Ne? Es ist die Grundlage für die Bewusstseinsinhalte. Denn wo sollen die Bewusstseinsinhalte sonst sein, wenn nicht in einem Bewusstsein? Ne? Also insofern ist es Träger. Wir müssen es deswegen nicht zu einer Substanz machen, zu einem denkenden Ding oder zu einer unsterblichen Seele. Ne? Aber wir können auf jeden Fall sagen, es ist das, was die Bewusstseinsinhalte notwendig brauchen, damit sie überhaupt existieren. Sie müssen in einem Bewusstsein sein. Ne? Also Bewusstseinsinhalte setzen ein Bewusstsein voraus. Ne? Sonst können sie nicht vorhanden sein. Das Problem ist aber damit noch nicht gelöst. Sondern jetzt tritt es eigentlich in aller Schärfe erst richtig hervor. Denn wir haben jetzt versucht, einen positiven Zusammenhang zwischen Bewusstsein und seinen Inhalten herzustellen. Ne? Wenn wir aber genauer hinschauen und uns da erinnern, was wir vorher gesagt haben, dann ist auch ziemlich klar, dass so ein positiver Zusammenhang eigentlich gar nicht aufzustellen ist. Denn das eine ist völlig unbestimmt, ne? Ist gerade kein Inhalt, und das andere sind die bestimmten Inhalte. Wir kommen also hier in einen Gegensatz hinein, wo die eine Seite Unbestimmtheit ausdrückt Und die andere Seite, Bestimmtheit. Ne? Unbestimmtheit und Bestimmtheit. Die prallen hier aufeinander. Wie soll denn hier jetzt ein Zusammenhang, ein positives Abhängigkeitsverhältnis entstehen? Ist eigentlich nicht einsichtig. Ne? Das ist ein Gegensatz. Eins schließt das andere aus. Ich nenne sowas, eine solche Gegenüberstellung, wo eins das andere unmittelbar ausschließt, eine unmittelbare Differenz. Ne? Unmittelbar auch deswegen, weil die beiden Seiten direkt aneinander stoßen und dazwischen nichts mehr Platz hat. Ne? Alles, was ist, ist entweder bestimmt oder unbestimmt. Ja? Kann man vorweg schon sagen. Und es gibt da keine Grauzone dazwischen. Ne? So wie Schwarz und Weiß sich eben im Grau mischen können. Dass ein Übergang vom einen zum anderen möglich ist. Oder auch sonstige Gegensätze, ne? Konträre Gegensätze, die einen Übergang ermöglichen. Sondern hier stößt eins unmittelbar gegensätzlich an das andere und die schließen sich gegenseitig vollkommen aus. Ein Zusammenhang und ein Übergang als solches eigentlich nicht zu fassen. Es gibt nichts Gemeinsames zwischen beiden. Ne? Das ist unmittelbare Differenz. Ja? Eine Formulierung, die ich schlagwortartig dann immer wieder für solche Verhältnisse heranziehe. Wir können natürlich auch sagen, bei dieser Differenz, die wird noch problematischer dadurch, dass ja wirklich eines das andere braucht. Ne? Also die Inhalte, die brauchen ja ein Bewusstsein, um überhaupt sein zu können, wie wir vorher schon gesagt haben. Ne? Und wir können umgekehrt auch sagen, das Bewusstsein braucht Inhalte, weil sonst ist es überhaupt nichts mehr. Ne? Also ohne Inhalte, ohne Bewusstsein von etwas zu sein, ist es auch kein Bewusstsein. Also die beiden Seiten sind aufeinander angewiesen. Trotzdem ist nicht klar, wie überhaupt eine Beziehung zwischen beiden auftreten kann. Und eben weil sie sich in der Weise gegenüberstellen und miteinander eigentlich überhaupt nichts zu tun haben dürften, dürfte es konsequenterweise überhaupt kein inhaltliches Bewusstsein und keinen bewussten Inhalt geben. Weil die beiden auseinanderfallen müssten. Sie schließen sich einfach gegenseitig aus. Ne? Das widerspricht natürlich der Faktizität vollkommen. Ne? Also so gesehen, wenn das Problem so zuspitzen, ist es klar, dass es eigentlich gar kein Wissen geben dürfte. Ein Wissen von etwas. Ne? Aber Faktum ist ja, dass wir auf das Problem überhaupt nur kommen, wenn wir schon etwas wissen. Also Faktum ist, dass wir immer schon ein inhaltliches Bewusstsein haben und dass immer schon Inhalte gewusst werden. Das ist eben die Ausgangsposition für uns. Sonst wären wir überhaupt keine reflexiven Lebewesen. Wir haben gesagt am Anfang des Semesters schon, wir finden uns zuerst einmal vor als reflexive Lebewesen mit einem Körper. Und von diesem Körper her reflektieren wir dann auf Inhalte. Sie erinnern sich an diese Unterscheidung von unmittelbarem Wissen und reflexivem Wissen. Jedenfalls von dem Körper her haben wir dann die ersten inhaltlichen Eindrücke. Ja? Und auf diesen aufbauend können wir dann weitere Zusammenhänge herstellen, weil das Denken immer wieder drüber steht. Aber vom Körper her sind wir begrenzte Wesen, endliche Wesen. Ne? Bedürftig, bedroht, eingeschränkt, mangelhaft in der Erkenntnis, mit wenig Macht und so weiter. Das sind wir von unserem Körper her und wir wissen uns auch als solche beschränkte Wesen. Aber wir können über unsere eigene Beschränktheit, über unseren eigenen Körper, wie wir gesehen haben, immer auch sehr weit hinausdenken. Unser Denken ist nicht daran gebunden, im Körper aufzugehen. Es geht darüber hinaus. Wir wissen von unserem Körper, dass er im Zusammenhang mit vielen anderen steht, dass es Vergangenheit und Zukunft gibt. Ne? Und wir wissen, dass es andere Menschen gibt, die uns sehr viel mitteilen können und so weiter. Also das haben wir besprochen, dass wir mit dem Denken weit über unseren Körper hinausgehen, aber an unserem Körper unsere eigene Endlichkeit wissen. Ne? Der auch die Schwäche unserer Wahrnehmung und so weiter. Ne? Und weil wir das wissen und uns selbst unterscheiden können in Körper und Denken, das ist dann auch offensichtlich, dass wir das können, Daher können wir auch unsere empirische Erkenntnis von der rein formalen Erkenntnis unterscheiden. Das ist mit eine Folge dessen, dass wir überhaupt die Gedanken abheben können von dem, was uns mit den sinnlichen Gegenständen verbindet. Also von dem, was uns in der Wahrnehmung vorliegt. Diese beiden Seiten können wir unterscheiden und daher können wir auch auf die Probleme kommen, die wir gerade vorher besprochen haben, dass keine von den beiden wirklich wahr ist. Keine Wissenschaft. Ne? Und hier ist der Gegensatz zu Descartes. Ne? Weil Descartes diese Beziehung zwischen dem Denken und einem Körper nicht ernst nimmt. Er hebt das Denken ab vom Körper und ist daher der Ansicht, dass wir mit unserem Denken schon die wesentlichen Bestimmungen der Gegenstände erkennen können. Ne? Und führt daher weiter zur illusionären Wahrheit der Erfahrungswissenschaft. Ne? Aber wenn wir den Körper mit einbeziehen, dann wird uns auch klar, dass diese Differenz zwischen Formalwissenschaft und Erfahrungswissenschaft immer bestehen bleibt und dass beide ihre Schwächen haben. Ne? Also dann müssten wir auch etwas anderes fundieren. Wir müssten eigentlich von unserer Einsicht her versuchen, den Bezug zu den Gegenständen, diese Subjekt-Objekt-Differenz noch zu begründen. Ne? Während für Descartes geht das alles im Denken allein. Ja? Dann kann er versuchen, eben über den Gottesbeweis dann die Wissenschaft der Dinge schon zu fundieren. Und fällt dabei aber in die Problematik der Erfahrungswissenschaft hinein, ja? Die dann illusionär sich für wahr halten könnte. Also er meint, er hat die vollkommene Wissenschaft dadurch erreicht, durch seinen Gottesbegriff, ja? Und das Sum Cogitans. Aber wir können insofern mit Descartes übereinstimmen, als auch er von der Endlichkeit des denkenden Ich beginnt, wenn er seinen Gottesbeweis macht. Ne? Also diesbezüglich können wir mit ihm gehen. Wir sehen zwar die Endlichkeit dieses Ich ein bisschen anders als er, ne? Wir sehen es in der Verbindung mit dem Körper und dass der Körper immer notwendig uns einen Inhalt geben muss, ne? Dass wir sonst keinen Inhalt hätten, wenn wir bloßes Denken wären. Aber die Endlichkeit als solche, die ist gemeinsam. Er sagt auch, wir sind endliche Wesen. Wir zweifeln, wir wissen nicht alles und so weiter. Und daher versucht er jetzt von dieser Endlichkeit her noch einmal eine Begründung zu erreichen. Nämlich eine absolute Begründung. Und da können wir jetzt noch einmal ansetzen bei ihm und schauen, wie er da vorgeht. Und können seinen Gedankengang in der Hinsicht überprüfen. Also die Endlichkeit als solche, könnte man sagen, ist sicher. Die ist schon gesichert durch unser Ich, durch unser Sum Cogitans, wenn wir so wollen, aber eben in Verbindung auch mit dem Körper. Aber für Descartes reicht sogar aus, wenn wir nur Seele sind. Auch hier ist schon Endlichkeit immer mit verbunden. Und Endlichkeit bedeutet prinzipiell eine Eingeschränktheit, eine Mangelhaftigkeit, eine Abhängigkeit von anderem, eine Begründungsbedürftigkeit. Ja? Das Endliche als solches ist immer unvollkommen. Es braucht etwas anderes. Ja? Es ist bezogen auf anderes, ohne dass es selbst gar nicht existieren würde. Und wenn wir das einsehen, wenn wir also die Endlichkeit einsehen und solche Aussagen darüber machen, dann haben wir als Maßstab in unserem Denken immer den Gegenbegriff schon vorausgesetzt. Wenn wir sagen Unvollkommenheit, dann steckt schon die Vollkommenheit mit drinnen. Ne? Wenn wir sagen Abhängigkeit von anderem, dann steckt schon drinnen eine Selbstgenügsamkeit, die nichts anderes braucht. Ne? Oder wenn wir eben sagen Begrenztheit, dann steckt schon drinnen, dass es ein Ganzes geben muss, aus dem die Begrenztheit herausgegriffen ist. Und so weiter. Also in diesem Wissen von der eigenen Endlichkeit steckt letztlich immer schon der Begriff von Absolutheit drinnen. Der ist dabei schon vorausgesetzt. Der ist der Maßstab dafür, dass wir überhaupt etwas als endlich in dieser allgemeinen Weise beurteilen können. Und von dort her können wir sagen, das Endliche als solches in seiner Begründungsbedürftigkeit könnte gar nicht bestehen, wenn es nicht anderes gäbe. Es braucht immer einen Grund. Ohne diesen Grund ist es überhaupt nicht vorhanden. Wenn aber jetzt der Grund selber wieder was Endliches ist, dann erneuert sich natürlich das Problem. Dann ist dieser Grund selber wieder in der Lage, dass er einen Grund braucht und ohne diesen Grund gar nicht vorhanden sein könnte. So wie jeder Gegenstand, den Sie da sehen, diese Aufnahmegeräte, die brauchen eben schon Menschen, die sie hergestellt haben und brauchen das Material, sonst gibt es es nicht. Aber wenn Sie jetzt die Menschen anschauen, die da vorausgesetzt sind, die brauchen natürlich auch andere Menschen und eine gewisse Umgebung, damit sie entstanden sind. Und das Material muss auch irgendwo herkommen. Und so können Sie immer weiter fragen. Dann muss halt die Erde schon vorausgesetzt sein und die Erde ist auch irgendwo hergekommen. Und wenn Sie wieder einen anderen endlichen Grund finden, dann braucht der wieder einen Grund. Und so geht das unendlich immer weiter. Ja? Die Endlichkeit selber ist unendlich. Sie ist unendlich endlich. Das heißt, sie führt überhaupt nie zu einem absoluten Grund. Sondern immer nur zu endlichen Gründen, die selber wieder begründungsbedürftig sind. Ja? Es gibt keinen ausreichenden Grund auf dieser Ebene. Wenn Sie selbst zum Urknall zurückgehen, der eine Konstruktion der Physik ist, dann müssen Sie es doch einsehen, wenn der etwas Endliches ist, aus dem anderes Endliches entsteht, dann muss es vorher auch noch etwas Endliches gegeben haben. Aus dem wieder diese ursprüngliche explosive Mischung des Weltalls entstanden ist, wenn sie überhaupt in der Weise stimmt. Also es gibt kein Ende im Rahmen der Endlichkeit. Das Ende, der Grund, das Absolute, das Fundierende bleibt immer ausständig. Gerade deshalb ist es unendlich endlich. Ja, das heißt die Negation des Grundes selbst. Wenn das aber so ist, wenn wirklich die Endlichkeit unendlich weitergeht, ohne zu einem Grund zu kommen, und wenn es jetzt nur Endlichkeit wäre und sonst nichts, dann dürfte es auch keine Endlichkeit geben. Ja? Dann dürfte es überhaupt nichts geben. Weil wir von jedem Endlichen gesagt, es ist nur, wenn es Gründe hat, die es hervorgebracht haben. Und das gilt für die Gründe genauso. Wenn sie endlich sind, ist es nur, wenn sie Gründe haben. Und wenn es hier überhaupt nie einen letzten Grund gibt, dann gibt es auch nichts Endliches. Wenn es aber umgekehrt Endliches gibt, dann muss es auch Absolutes geben. Also aus bloßem Endlichen könnte das Endliche nicht resultieren. Also können wir ganz konsequent sagen, wenn Endliches ist, und das haben wir vorher schon nachgewiesen, zumindest wir selber sind in unserer Endlichkeit, dann muss es auch Absolutes geben. Und das ist der Kern des ersten Gottesbeweises, den Descartes hier anführt, den wir ja besprochen haben. Wenn wir endlich sind und uns auch als endlich wissen, dann haben wir im Begriff zumindest schon die Absolutheit als Maßstab vorausgesetzt. Wir denken über unsere Endlichkeit hinaus zu einem nicht mehr endlichen Wesen. Oder irgendetwas nicht mehr endlichen. Das Wesen ist vielleicht schon zu viel gesagt. Wir denken jedenfalls darüber hinaus und dieses darüber hinaus Vorhandene, das muss auch wirklich sein. Weil wenn Endlichkeit bloß allein vorhanden wäre, dann wäre sie nicht vorhanden. Einfach durch das Faktum der Endlichkeit ist schon bewiesen, dass es auch Absolutes geben muss. Weil das Endliche für sich allein gar nicht bestehen könnte. Und daher muss dieser Gedanke des Absoluten eben vom Absoluten her stammen. Aus der Endlichkeit allein kann es nicht kommen, nicht einmal der Gedanke. Also jetzt könnte man sagen, okay, wunderbar, jetzt haben wir den Gottesbeweis von Descartes bestätigt. Nur der Mangel an dem Ganzen ist der, dass hier im Grunde genommen nichts Positives rauskommt. Das müssen wir uns dann noch ein bisschen genauer anschauen. Wir bräuchten natürlich einen positiven Gottesbegriff, um von ihm her irgendwelche Inhalte begründen zu können. Die Endlichkeit oder eben auch die Wissenschaft oder auch die Praxis zum Beispiel, dass wir eine Orientierung haben, wie wir handeln sollen und so weiter. Also es müsste ein positiver Gottesbegriff sein, aus dem sich sowas ableiten lässt. Aber wenn wir, oder eben die bestimmten, bei Descartes, die bestimmten klaren und deutlichen Inhalte, ne, die er meint, aus Gott ableiten zu können. Wenn wir aber jetzt nachschauen, welche Bestimmungen Descartes diesem Gott gibt, ne, da haben wir gesehen, unendlich, ewig, unveränderlich, allwissend, allmächtig. Ja? Wenn wir uns die genauer anschauen, diese Bestimmungen, dann sind die ersten drei unendlich, ewig, heißt eigentlich nicht zeitlich, ne? Unabhängig von der Zeit, und unveränderlich, das sind ganz eindeutig Negationen. Ja? Es wird einfach das Endliche negiert im Unendlichen. Ja? Es ist nicht endlich. Und es ist nicht zeitlich, nicht veränderlich, vergänglich. Ja? Und es ist eben als drittes auch schon unveränderlich. Das ist noch einmal die Bekräftigung. Ja? Sind Negationen dieser Endlichkeiten oder Spielarten von Endlichen. Und wenn man die anderen beiden Eigenschaften heranzieht, allwissend und allmächtig, dann sind es Totalitäten. Ja? Also es soll nicht irgendetwas gewusst werden, sondern es soll schlechthin alles gewusst werden. Und genauso bei der Macht. Ne? Das ist nicht eine beschränkte Macht, sondern es ist die Mächtigkeit schlechthin. Wir können aber nur ausgehen von unserer beschränkten Macht und von unserem beschränkten Wissen. Und wenn wir jetzt versuchen, das zu steigern, inhaltlich zu immer größeren und umfassenderen Bereichen, dann stellt sich heraus, dass wir zu dem Allumfassenden und zu dem Allmächtigen überhaupt nie kommen können. Jedenfalls nicht inhaltlich. Ne? Das ist ja genau diese unendliche Endlichkeit, dass wir eine Endlichkeit auf die andere auftürmen können und das immer weiter vervollständigen, das wird dann immer endlich bleiben. Ne? Wenn Sie den gesamten Raum als solchen ausfüllen wollen, dann kommen Sie nie zu Rande. Weil wenn es ein Gegenstand im Raum ist, dann hat er immer noch Raum außer sich. Ne? Das wäre so ähnlich wie der Versuch, bis unendlich zu zählen. Ja? Dort kommen Sie nie an. Wenn immer Sie eine bestimmte Zahl fassen, sei sie noch so groß, Sie können immer noch einmal eins dazuzählen. Ja? Sie können sogar verdoppeln, wenn Sie wollen. Oder quadrieren. Das ist dann ganz gleichgültig. In der Unendlichkeit gibt es da keine wesentlichen Unterschiede diesbezüglich. Ja? Also allmächtig und allwissend sind genauso unbestimmte Begriffe wie das Unendliche, das Ewige und das Unveränderliche. Oder anders gesagt, dieser Gottesbegriff ist bloße Unbestimmtheit. Ja? Und aus einer bloßen Unbestimmtheit kann man nichts ableiten. Kann man natürlich auch nicht irgendwelche klaren und deutlichen Einsichten stützen dadurch. Ja? Der ist völlig nutzlos in der Hinsicht, nämlich für das, was er soll, Fundament für inhaltliche Aussagen oder Grundsätze zu sein. Ja? Also so gesehen ist zwar richtig die Aussage, es muss Absolutes geben, wenn es Endliches gibt, ja? Das ist ganz klar und richtig, nur ist das nur eine, selbst wieder nur eine Problemstellung. Denn das bloße Das des Absoluten, das nützt uns überhaupt nichts. Ne? Wir sind da nur aufgefordert, es in einer Weise zu bestimmen, dass wir wirklich etwas davon haben. Das Problem ist auf den ersten Blick natürlich das, wenn wir es bestimmen, dann ist es schon wieder endlich. Ne? Also wird es schwer gehen, diesen Begriff zu bestimmen. Darum ist es auch sehr üblich, dass das Absolute in so negativer Weise bestimmt wird. Ja? In der Philosophie immer wieder. Ne? Also jedenfalls, das ist keine wirkliche Fundierung. Ja? Diese Fundierung ist gescheitert. Das Einzige, was bleibt, ist, dass überhaupt Absolutes sein muss. Und was das ist, schon gar dann einen quasi christlichen Gott draus zu machen, ja? Das ist völlig verfehlt. Da gibt es keine Begründung dafür. Ne? Das ist Ideologie. Es gibt dann noch eine weitere implizite Bestimmung Gottes bei Descartes, nämlich die Bestimmung als causa sui, die dann später bei Spinoza im Zentrum steht. Ne? Und zwar heißt das, Gott ist eben nicht abhängig von anderen, sondern er ist Grund seiner selbst. Oder causa, ne, als Ursache seiner selbst. Ja? Das wäre noch der Versuch, jetzt diese bloße Unbestimmtheit in einen bestimmten Begriff umzumünzen. Etwas, was sich auf sich selbst bezieht und in sich selbst hält und aus sich selbst etwas anderes entwickelt und so weiter. Ja? Was aus sich selbst der Grund für alles andere ist, aber selbst nicht mehr von anderen begründet werden müsste. Das steckt in der Causa sui drinnen. Aber die Causa sui als solche ist, wenn wir sie als Unterschied von Ursache und Wirkung heranziehen, nicht zu denken. Ja? Das ist in sich völlig unfassbar. Wie soll etwas sein eigener Grund sein oder seine eigene Wirkung sein? Ja? Es müsste ja schon sein und dann erst zu werden. Ja? Also wenn es überhaupt schon Ursache ist, dann ist es ja schon. Ja? Wie soll es dann Ursache seiner selbst sein? Also entweder es ist oder es ist nicht. Ja? Aber zu sein und nachher erst zu werden, das aus sich selbst auch noch, das ist nicht fassbar. Und Descartes versucht nun, dieser Causa sui eine spezielle Art von Interpretation angedeihen zu lassen, dass es doch denkbar wird. Nämlich er interpretiert so, dass aus dem Wesen dieses Absoluten schon das Dasein folgt. Ja? Aus der Essentia folgt die Existentia. Aus dem Begriff folgt schon das Sein. Ja? Das meint er, wenn es überhaupt nur möglich ist, das Wesen, wenn es gedacht werden kann, dann ist es auch schon wirklich. Daher ist es notwendig. Ja? Das ist der Versuch von Descartes, diese Causa sui zu erklären. Also in der Möglichkeit steckt schon die Wirklichkeit drin und das heißt eben, wir kommen zu dem Begriff des Eins Realissimo, ne? Was ich vorher kurz besprochen habe. Es ist ein Begriff, in dem das Dasein schon enthalten sein muss. Wenn es alle Vollkommenheiten in sich hat, ne, dann ist es eben, dann schließt es auch das Sein mit ein. Ne? Der Einwand später von Kant ist der, dass das Sein keine solche Vollkommenheit, keine begriffliche Bestimmung ist. Ne? Und der auch nicht logisch aus diesem Begriff des Eins Realismus folgen kann. Das Sein wäre was anderes, ne? Das müsste man über die Sinnlichkeit erfassen. Ne? Das wäre was Gegenständliches außer uns. Also, und wenn es ein Gegenstand ist, den wir wahrnehmen können, dann kann es nicht Gott sein. Ne? Also der ganze ontologische Gottesbeweis ist dann nicht haltbar. Das ist eine spätere Kant-Kritik daran. Ne? Aber prinzipiell ist es bei Descartes schon so, dass hier die Totalität von Bestimmungen angenommen wird, in der eben auch das Dasein selber mit enthalten sein muss. Ne? Da stehen wir aber wieder bei so einer Totalität mit diesem Ens Realissimo. Das ist alles, es schließt alles ein. Und da können wir jetzt wieder versuchen, von unseren begrenzten Inhalten her bis dorthin vorzudringen und bleiben immer wieder im Endlichen. Also wir können es nicht vervollständigen. Ja, bitte.
Ich verstehe es jetzt noch nicht, wie Descartes drauf kommt, dass aus der Essentia die Existentia folgt.
Naja, einfach aus dem Begriff, ja. Das haben wir eben im Begriff des Ens Realissimum mit drin. Aus dem Begriff folgt schon, dass es ist.
Ja? Bei allem oder jetzt noch speziell?
Nein, nur beim Ens Realissimum. Nicht bei allem, keineswegs, nur bei Gott. Ja? Das ist ein Gottesbeweis. Der sogenannte ontologische. Ne? Er soll eben logisch aus dem Begriff auch das Dasein folgen lassen. Weil es im Begriff schon drinnen ist. Ja? Und das ist eine Causa sui. Ne? Aus der bloßen Möglichkeit, aus dem bloßen Gedanken folgt notwendigerweise auch schon das Sein.
Aber hieße das nicht, dass dann Gott praktisch in dem Moment entstanden ist, wo der erste Mensch auf diesen
Begriff hat.
Gekommen ist?
Ja, das könnte man natürlich sagen, dass Gott dann vom Begriff abhängig wäre, den wir uns von ihm machen. Ne? Aber Descartes setzt natürlich das nicht bloß als Begriff, sondern nur unser Begriff von. Ja? Aber es muss natürlich schon geben. Man könnte sagen, in dieser Hinsicht stützt er sich auf seinen ersten Beweis. Wenn wir den Begriff haben, dann muss es dieses absolute Wesen auch geben. Ja? Und aus seinem eigenen Begriff folgt aber dann auch schon notwendig das Sein. Es ist eben ein Versuch, ihn logisch nachzuweisen. Ja? Und das ist eben eine Umformulierung des ansonsten undenkbaren Selbstverursachens. Ja? Aber wir sehen jetzt schon, dass prinzipiell dieses Ens Realissimum auch wieder nur in die Unbestimmtheit führt. Es ist die Totalität aller Inhalte, alles Realgehaltes, alles, was man überhaupt positiv fassen kann. Und dieses alles, diese Totalität können wir inhaltlich mit einholen. Das ist eben unendlich endlich. Wir kommen nie zum Gesamten. Und daher kann man sagen, prinzipiell ist dieses Ens Realissimum unbestimmt. Selber wieder unbestimmt. Einfach von seinem Begriff her. Und wenn wir jetzt diese Unbestimmtheit heranziehen, können wir sagen, aha, das bloße Das, ja, das Sein ist ja nichts anderes als das bloße Das, ohne jede weitere Bestimmung. Dieses bloße Das ist ja genauso unbestimmt. Und der ontologische Gottesbeweis tut eigentlich nichts anderes, als zwei Unbestimmtheiten miteinander kombinieren. Ja? Das Ens Realissimum, das eine ist schon negativ, ne? Ist inhaltlich nicht zu erfassen, und dass es ist, das Dasein als solches, ja? Ist für sich allein genauso unbestimmt. Also kommen wir auf diesen zweiten Weg, auf diesen, mit diesem zweiten Gottesbeweis, auch wieder zu nichts anderem als einem unbestimmten Begriff. Ja? Von dem man freilich sagen kann, dass es etwas geben muss, in der Weise, es muss ein absolutes geben, aber wir haben keine Ahnung, was es sein kann. Ja? Das Einzige, was daraus folgt, ist, wir könnten uns bemühen, es zu bestimmen. Ja? Das wäre eine Sinngebung für philosophisches Denken. Dass man überhaupt versucht, jetzt das Absolute zu fassen. Ja? Aber in der Weise, so wie es Descartes hier präsentiert, beziehungsweise wie es einfach nur aus dem Faktum folgt, wenn Endliches ist, dann ist auch Absolutes, in der Weise ist es keine Lösung. Es ist nur die Aufforderung, überhaupt sich dem Problem zu stellen und nachzuforschen. Es ist insofern zumindest eine Begründung und Weiterführung, weil man sagen kann, es muss was geben, was Absolutes. Es ist nicht sinnlos, es zu suchen. Weil prinzipiell muss es geben. Aber das ist nur eine Aufgabenstellung. Keineswegs eine Lösung. Ja? Und von dort her könnte man sagen, hat die Philosophie ihre Berechtigung, wenn sie über alles Endliche hinausfragt. Ja? Und darüber hinaus noch eine absolute Fundierung finden möchte. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie je zu einem Ergebnis kommt damit. Ja? Es bleibt Problemstellung. Also wir können von Gott jetzt mit all diesen Bestimmungen, einschließlich der Causa Sui und dem ontologischen Gottesbeweis, eigentlich nur sagen, er ist nicht endlich. Er ist Negation alles dessen, was wir inhaltlich wissen können. Aller bestimmten Inhalte. Aber fällt Ihnen jetzt schon auf, was er dann eigentlich ist, womit er dann zusammenfällt? Das Sum Cogitans. Das war genauso. Das Unbestimmte gegenüber allen bestimmten Inhalten. Also jetzt haben wir versucht, das Sum Cogitans in einem Absoluten zu begründen, mit Descartes halt, ne? Und was dabei rausgekommen ist, ist, dass dieser Grund identisch ist mit dem, was Begründung braucht, das endliche Denken, ne? Das fällt einfach zusammen. Das Sum Cogitans ist genauso Unbestimmtheit, Nicht-Inhaltlichkeit, ne? Gegenüber allen denkbaren Inhalt. Das ist das Bewusstsein von. Und der Gott als dieser übergeordnete Geist reduziert sich auf eine genau solche Unbestimmtheit. Wir können ihn nicht mehr unterscheiden vom Sum Cogitans. Also Descartes ist mit seiner Begründung der Wissenschaft in Gott über die Problematik des Sum Cogitans überhaupt nicht hinausgekommen. Er fällt genau da wieder hinein und ist derselbe Punkt, den wir vorher schon besprochen haben, dass dieses Sum Cogitans in sich völlig problematisch ist, eben unmittelbare Differenz, ne? Und wir gar nicht wissen, wie es überhaupt zu einem inhaltlichen Bewusstsein kommen kann. Es wird dadurch, eben durch die Problematik des Sum Cogitans, überhaupt jegliches Bewusstsein in Frage gestellt. Ne? Und das Einzige, was dagegen spricht, ist das Faktum, dass es vorhanden ist. Ne? Ja, jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo ich noch ein paar Ausführungen machen müsste. Ich weiß aber nicht, ob die Zeit da reicht dafür. Ich kann Ihnen ein paar Tipps noch geben, ja, damit wir nicht in dieser Verzweiflung dann vor dem Weihnachtsbaum stehen müssen. Ja. wir können uns überlegen, ob das Denken wirklich nur die eine Seite sein kann in dieser unmittelbaren Differenz. Ja? Wie gesagt, die fallen völlig auseinander. Auf der einen Seite haben wir die Unbestimmtheit, auf der anderen Seite haben wir die Bestimmtheit. Ja? Die schließen sich völlig aus. Aber kann jetzt wirklich das Denken nur die eine Seite sein? Wenn das der Fall wäre, dann dürften wir ja gar nicht wissen, dass das Denken nur die eine Seite ist. Ja? Weil wenn wir das Problem einsehen, dann haben wir immer schon beide Seiten im Bewusstsein. Ja? Wir haben die ganze unmittelbare Differenz vor uns und sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, die fallen ja beide auseinander. Ja? Aber genau dadurch stehen wir auch schon drüber mit unserem Denken. Ja? Das Denken selber ist gar nicht nur die eine Seite davon, weil sonst dürft ihr gar nicht wissen, dass es noch eine andere Seite gibt. Es wäre völlig ausgeschlossen von den bestimmten Inhalten. Ja? Sondern es ist immer schon im Denken, in einem übergeordneten Denken, bewusst als die eine Seite von der anderen Seite. Ja? Also wenn wir das Problem einsehen, dieser unmittelbaren Differenz, dann haben wir es implizit auch immer schon überwunden. Weil wir die ganze Differenz denken. Ja? Und die Differenz in einem höheren vermittelnden Prinzip eingeschlossen ist. Also, es gibt ja den bewussten Inhalt nur deswegen, weil das übergeordnete Denken, ja, wir vom Faktum können wir ausgehen, das Denken hat immer schon Inhalt. Ja? Es ist aber kein Inhalt. Aber es gibt diesen Inhalt nur, weil das übergeordnete Denken ja immer schon die Beziehung herstellt zwischen dem Denken und dem Inhalt. Ja? Das Denken selber steht drüber und was es in sich hat, ist die eine Seite eines inhaltlichen Bewusstseins und die andere Seite eines bewussten Inhalts. Ja? Das eine ist eine Vorstellung, das andere ist ein Gegenstand, könnte man auch sagen. Ja? Das eine ist Subjekt, das andere ist Objekt. Ja? Aber diese Differenz bietet sich selber im Denken ab. Ja? Und der Gegensatz zwischen den beiden Seiten, dieses Entweder-Oder, dieses Ausschließen, das ist im Inhalt selbst vorhanden. Das eine ist eben ein inhaltliches Bewusstsein, ne, und das andere ist der Inhalt, den das Bewusstsein weiß. Ja? Und das eine ist eben subjektiv, Vorstellung, und das andere ist Gegenstand. Ja? Diese beiden Seiten sind selbst schon unmittelbare Differenzen. Und die ganze unmittelbare Differenz spielt sich jetzt im eigentlichen Denken ab, dass nicht die eine Seite dieser Differenz ist, sondern drüber steht. Es hat ja immer schon einen Inhalt und der Inhalt ist gedacht. Ne? Also an seinem Inhalt ist immer schon die Differenz da, dass es ein Denkendes und ein Gedachtes gibt. Aber bestimmt aneinander. Ne? Nicht, dass das eine völlig unbestimmt ist und nur das andere bestimmt, sondern die beiden sind jetzt schon aneinander bestimmt. Das Denken hat einen Inhalt, ne? Und der Inhalt wird gedacht und diese Beziehung zwischen den beiden spielt sich im Rahmen des Denkens ab. Das Denken selbst steht drüber und ist deswegen eben auch kein bloßer Inhalt. Es steht genauso drüber wie vorher, nur dass es im Inhalt selber die Beziehung herstellt und den Unterschied macht. Es unterscheidet das Wissende vom Gewussten. Beides in bestimmter Weise, aber trotzdem gegensätzlich. Also die unmittelbare Differenz tritt im Inhalt selbst auf und kann so gesehen aber nicht aus dem Denken allein stammen, weil wir ja gesehen haben, das Denken selber ist unbestimmt, ne? Es kann sich keine Inhalte schaffen, nicht aus sich hervorbringen. Und daher werden wir ein anderes Moment immer schon mit einführen müssen, ein anderes des Denkens, wo durch Inhalt überhaupt entsteht, und das ist die Sinnlichkeit. Ne? Was wir vorher gesagt haben, unser Körper, von dem wir das unmittelbare Wissen einmal her haben. Also die Sinnlichkeit ist der Aspekt, der das andere hereinbringt und zuerst muss einmal ein sinnlicher Inhalt da sein und dann können wir uns an dem jetzt selber reflektieren und sagen, ich weiß diesen Inhalt. Wenn kein solcher Inhalt da wäre, dann hätten wir überhaupt kein Bewusstsein. Es muss also mal so etwas anderes geben, ein sinnliches sinnlich unmittelbares Bewusstsein. Und dann können wir sagen, aha, jetzt weiß ich dieses Unmittelbare, bin also selber das Wissen von diesem Inhalt. Ja? Und der Inhalt mit seiner Sinnlichkeit weist immer auch auf äußere Gegenstände hin. Ja? Haben wir also dann den Unterschied zwischen einem Wissen und den Gegenständen. Ein Subjekt und Objekt, ne? Also durch die Sinnlichkeit ganz deutlich unterschieden voneinander. Ja? Und auf dem aufbauend können wir dann prinzipiell bei jedem Inhalt sagen, auch wenn er dann schon abstrakter wird, solange überhaupt noch bestimmter Inhalt ist, es ist ein gedachter Inhalt. Und wir können unterscheiden zwischen unserem Denken, das ihn denkt, und dem Inhalt, der gedacht wird. Ja? Weil zuerst einmal überhaupt Inhalt da ist, von der Sinnlichkeit kommt, daher können wir dann auf verschiedenen Ebenen immer wieder diesen Unterschied machen. Und wir machen diesen Unterschied aber immer in unserem eigenen Denken, das immer drüber steht, ja? Das genau über diesen Unterschied immer hinausgeht und ihn in sich macht. Ja? Also Sie sehen prinzipiell, ich fasse das ganz kurz zusammen, prinzipiell die Struktur des Denkens ist nicht unmittelbare Differenz, sondern das ist eine solche Dreiheit. Ja? Dass die unmittelbare Differenz im Denken selbst als Dritten vermittelt ist. Dass das Dritte drüber hinausgeht und zugleich die unmittelbare Differenz in sich einschließt. Das ist die eigentliche Struktur des Denkens. Und nicht bloß dieser Gegensatz von Unbestimmtheit und Bestimmtheit. Ja? Also jetzt haben Sie eine kleine Anleitung, die Sie sich über Weihnachten gut überlegen können. Ich wünsche Ihnen ein schönes Fest. Danke.